Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und zusammen mit der Leipziger Buchmesse freue ich mich hier immer über spannende Gespräche mit sehr interessanten Autoren. Hinweis also um 17 Uhr auch noch Arno Geiger hier. Und jetzt ein Highlight auch für mich, ein Gespräch über das neueste Buch von Klaus Modig, den ich ganz herzlich begrüße und bitte Sie mit. Klaus Modig, willkommen. Schön, dass Sie da sind mit Ihrem neuesten Buch, Kaiserlings Geheimnis heißt es. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, 2013 saßen wir hier schon mal auf dieser Bühne. Da haben wir über Klack gesprochen, ein Roman in den 60ern, so eine Jugend in einer norddeutschen Kleinstadt. Es ging um Fotos und den Text und das zog sich mehr oder weniger auch durch Ihren wirklich großen Erfolg. Das Konzert ohne Dichter, was der Vorgänger jetzt von Kaiserlings Geheimnis war. Meiner Beobachtung nach, Sie sind ja wirklich schon sehr lange schreibend unterwegs, aber ich habe so den Eindruck, das war Ihr größter Erfolg gewesen.
Konzert ohne Dichter. Ja, also was die Verkaufszahlen angeht, war das mit Abstand der größte Erfolg. Das ging sehr schnell und dann auch erfreulicherweise sehr lange in Dimensionen, die ich vorher gar nicht hatte. Also ich war vorher ein, wenn Sie so wollen, Good-Selling-Autor und das war dann aber so exorbitant. Dann haben wir viel darüber gerätselt, warum nun das gerade und so, aber wenn wir die Formel wüssten, dann wüssten sie ja alle und wir würden nur noch Bestseller produzieren. Also es war halt so, wie es war und wir haben uns alle drüber gefreut und hoffen, dass es irgendwie so weitergeht.
Ich weiß, die Frage ist nicht sonderlich originell, aber trotzdem muss ich sie stellen. Ist man danach irgendwie verändert und denkt man, oh Gott, jetzt kennen einen alle, jetzt haben alle das gelesen, es war ja auf der Bestsellerliste, jetzt kommt das Nächste? Oder sagen Sie, nee, ich bin schon so lange unterwegs, ich weiß, es geht auf und ab. Sie haben ja selber den Roman Bestseller auch geschrieben über dieses Ganze. Wie war das bei Ihnen?
Letzteres. Also ich habe mich gefreut. Es hat auch einige Versorgungslücken bei mir geschlossen. Aber in meinem Selbstverständnis als Autor und in meinem Umgang mit dem Betrieb hat das überhaupt nichts verändert. Also da sagen Sie zu Recht, ich bin seit 1984 als freier Schriftsteller unterwegs und habe da inzwischen alles und auch das Gegenteil erlebt, Erfolge, Misserfolge. Und da hat mich jetzt dieser Bestseller, ja, der hat mich sehr gefreut und das war es dann aber auch. Ja? Der Rest war dann Business as usual.
Also letztendlich ist jedes Buch wie ein neues Buch. Man weiß nicht, was draus wird.
Naja, also bei manchen Titeln weiß man oder ahnt man als Autor und dann natürlich auch immer in Kommunikation mit dem Verlag, ahnt man, wo es lang gehen könnte. Ja? Aber so richtig wissen tut man es vorher nie. Also als ich Konzert ohne Dichter das Manuskript einlieferte, war so die Ansage aus dem Verlag, das floppt nicht. Ja, das ist ja schon mal eine sehr optimistische Ansage in einem sehr schwierigen Umfeld. Und wenn das dann so gewesen wäre, es war ja auch so, aber wenn es nur das gewesen wäre, wären auch alle zufrieden gewesen. Also der Vorschuss wäre eingespielt gewesen, die Herstellungskosten und alle wären zufrieden gewesen. Naja, dann wurde es halt fast 20 Mal so viel. Aber warum nun gerade das? Ja, wer weiß. Also darüber wurde viel gerätselt. Ich habe am Ende für mich, bin am Ende für mich zu dem Ergebnis gekommen, der nachvollziehbarste Grund für den Erfolg dieses Buchs war, dass es ein gut geschriebener Text ist.
Würde ich auch sagen, ja. Und da sind wir schon beim Thema, gut geschriebener Text. Dasselbe würde ich auch von Ihrem neuesten Buch sagen. Aber zunächst mal tatsächlich, schaut man das neueste Buch an und kennt man den Vorgänger, dann sieht man natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten. Das fängt bei der Gestaltung des Covers an, so im ersten Blick, was von der Anmutung her ähnlich ist. Und auch, sag mal, der Keim des Ganzen ist ähnlich wie bei Konzert ohne Dichter. Da ist es ja auch das Gemälde von Vogeler, was in Worpswede hängt, was die Vorlage ist. Und jetzt in Kaiserlings Geheimnis, über Kaiserling werden wir gleich noch sprechen, ist es ähnlich, wenn Sie auch dieses Buch aufschlagen, dann sehen Sie hier das wohl berühmte Porträt. Ich muss zugeben, ich kannte es nicht. Kaiserling hatte ich schon mal gehört. Es hängt wohl in der Neuen Pinakothek in München und es zeigt tatsächlich, wenn man es aufschlägt, so geht es einem, einen sehr hässlichen Mann.
Einen strahlend hässlichen Menschen.
Ich habe es auch noch ein bisschen größer hier, ich zeige es.
Ja, machen wir mal. Der in seiner Hässlichkeit aber sehr faszinierend ist. Und je länger man dieses Bild ansieht, desto interessanter wird es eigentlich. Und auch die Frage, wieso wird so ein Mensch überhaupt von einem auch damals schon sehr populären Maler, Lovis Corinth, überhaupt porträtiert? Allerdings war dieses Bild nicht der Auslöser für meinen Text. Das ergab sich erst, als ich daran arbeitete. Also ich wusste, dass es dieses Bild gibt. Aber darauf kam ich erst, als ich mir überlegt habe, wie erzähle ich eigentlich diesen Stoff? Aus welcher Situation heraus? Und da habe ich gedacht, Entstehung dieses Bildes 1901 am Starnberger See, das ist eigentlich ein sehr schönes Setting, um diese Kaiserling-Geschichte zu erzählen, die ich hier erzähle. Ja. Bei dem Worpswede-Buch war es in der Tat so, dass da war erst das Bild und ich habe vor dem Bild gestanden und habe mir da so meine Gedanken zugemacht und habe dann gedacht, ach, das könnte aber eine sehr, sehr gute Geschichte werden. Und hier war es anders. Hier war sozusagen eine ganz andere Fragestellung und das Bild ist, wenn Sie so wollen, nur in Anführungszeichen die passende Illustration. Mhm. Ja. Die unter anderem auch beweist, dass ich mir das nicht alles aus den Fingern gesogen habe, sondern dass zumindest Lovis Corinth auch dabei war.
Genau, ne? Es gab ihn zumindest, es gibt dieses Bild, aber jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Genau, also Eduard Graf von Kaiserling ist er eigentlich geboren in Lettland.
Lettland, heute Lettland, damals hieß das Kurland, war russisches Staatsgebiet, also Baltikum und Kaiserling war auch russischer Staatsbürger, aber er gehörte eben der deutschsprachigen Oberschicht an und dem deutschsprachigen Adel und wird ja immer eher wahrgenommen als ein deutscher Autor. Er ist als Autor ja auch ein deutscher Autor, aber eben was seine Staatsbürgerschaft angeht, war er immer Russe.
Wobei die Frage können wir jetzt mal ans Publikum stellen. Ich meine, vielleicht haben einige das Buch jetzt schon gelesen, aber Kaiserling, wer kennt Kaiserling? Ich frage mal. Gehen doch, ja, einige Hände hoch. Wer hat schon mal was von Kaiserling gelesen? Ja, weniger Hände hoch.
Ja. Und
ging es tatsächlich auch so. Den Namen kannte ich. Ich weiß, dass er war Schriftsteller und Dramatiker. Ja. Aber von ihm gelesen habe ich noch nichts. Was war Kaiserling?
Da beneide ich Sie drum. Da haben Sie nämlich noch viele schöne Texte vor sich.
Okay.
Also Kaiserling ist einer dieser chronisch und auch zugleich sträflich dauernd unterschätzten und irgendwie Vergessenen, die dann immer mal so eine kleine Renaissance haben, weil irgendjemand im Feuilleton sich daran erinnert. Oder auch vor 15 Jahren oder so hat mal Marcel Reich-Ranitzky in seiner Fernsehsendung laut Kaiserling gerufen und Wellen empfohlen, zu Recht. Dann geht da wieder mal so ein bisschen Kaiserling und dann geht die Welle aber wieder runter. Und
Sie war definitiv ein Begriff. Wollten Sie über, also war das Ausschlaggebende, dass Sie über Kaiserling schreiben
wollen? Also ich bin schon seit längerer Zeit ein begeisterter Kaiserling-Leser, habe inzwischen alles, was überhaupt erreichbar ist, von Kaiserling gelesen und weiß mich. Also einige unter Ihnen sitzen hier ja auch, das freut mich ja auch sehr. Und ich weiß mich aber auch vor allen Dingen mit vielen schreibenden Kollegen einig. Also Kaiserling ist ein Writer's Writer, ein unter Schriftstellern überaus beliebter und geachteter Autor, weil er so ein großartiger Stilist war. Ähm, ich ich bin auf diesen Stoff gekommen, nachdem ich mich sozusagen durch den ganzen Kaiserling durchgelesen hatte, habe ich natürlich auch angefangen, mich für seine Biografie zu interessieren. Und da wird es nun insofern spannend, weil die Hälfte oder über die zwei Drittel von Kaiserlings Biografie im Dunkel oder zumindest im Zwielicht liegen. Denn sein Nachlass ist auf seinen eigenen Wunsch hin komplett vernichtet worden. Also es gibt keine Bücher, es gibt keine Tagebücher, es gibt keine Bücher natürlich, also keine Tagebücher, also, ja. keine Briefe, keine persönlichen Aufzeichnungen, alles komplett vernichtet, wohlgemerkt auf eigenen Wunsch. Da fängt man natürlich an zu fragen, warum das denn? Warum wollte er denn, dass das vernichtet wurde? Und außerdem gibt es dann aus Zeugnissen von Leuten, die ihn während seiner Münchner Jahre, also so ab 1898, seine letzten 20 Lebensjahre, die ihn da kannten, gibt es eben Erinnerungen, Zeugnisse, die darauf hinweisen, nicht nur den Mann irgendwie lebendig machen, sondern die vor allen Dingen immer wieder darauf hinweisen, dass es wohl in Kaiserlings Vergangenheit als junger Mann ein Geheimnis gab, einen irgendwie geheimnisumwitterten Skandal, der passiert.
Also warum er quasi weg musste, fliehen musste das, von seiner Heimat.
Genau, das ist passiert. Ja. Also während seines Studiums in Dorpa, das ist heute Tartu in Estland, ist er in einen Skandal verwickelt worden. Man weiß, dass es, wie auch anders, um Geld ging. Gewisse Unregelmäßigkeiten. Ich bin dann mal davon ausgegangen, dass wenn es um Geld geht und gewisse Unregelmäßigkeiten eine Rolle spielen und der Skandal kocht, mindestens eine schöne Frau auch dabei gewesen sein muss. Und der Kern der Sache ist aber unaufgeklärt, beziehungsweise er ist jetzt aufgeklärt, weil ich ja ihn jetzt
von Ihnen,
von mir, ja. die Leerstelle gefüllt habe mit Dichtung, die, glaube ich, der Wahrheit sehr nahe kommt.
Also man dichtet ja quasi einem Kollegen, er ist zwar schon tot, aber man dichtet ja einem Kollegen jetzt etwas an. Hat man da ein bisschen Skrupel?
Nein. Also es gibt ja nichts Schöneres, als da sozusagen carte blanche zu haben. Ich habe mir ja nun auch nicht hemmungslos irgendwas aus den Fingern gesogen, sondern die wenigen belastbaren historischen Fakten, und die habe ich ja alle beherzigt und habe mich sozusagen diesem schwarzen Loch oder dieser Leerstelle so weit angenähert, wie das überhaupt möglich war mit der Faktenlage. Und dann fehlte aber das Entscheidende, fehlte immer noch. Und da habe ich dann gesagt, na, wenn das keiner weiß, dann werde ich das jetzt mal wissen.
Und die Leser könnten ja jetzt ja auch meinen, okay, so ja. War's. Können die auch damit leben?
Ich bin davon überzeugt, dass es so war.
Also wie es war, kann man dann tatsächlich dort auch genau nachlesen. Nochmal zur Entstehung dann dieser Geschichte. Das heißt, es war dann tatsächlich Recherche bzw. Wissen, was Sie schon hatten in diesen Texten. Ich nehme an, dass dieser Roman wahrscheinlich schon geplant war, sonst hätten Sie ja genau diese Stelle nicht füllen können. Oder wie viel Eigenleben hat der Stoff entwickelt während des Schreibens?
Die Idee zu dem Roman kam sozusagen, als ich am Rand des Schwarzen Loches ankam. Ja, weil ich da merkte, dass diese Biografie, die mich eigentlich interessiert, erstmal jetzt nicht, um sie literarisch zu verarbeiten, sondern einfach nur als Leser, die hat da ihre Grenzen. Und gerade da, wo es richtig spannend wird, da hat die plötzlich diese Grenze. Und da habe ich gedacht, ja, das ist natürlich ein sehr guter Stoff. Ja, weil ich da dann Freiheiten habe.
Und dann haben Sie auch noch das Bild entdeckt und dann war
das Bild kannte ich, da. Das Bild kannte ich schon, aber ich habe natürlich überlegt, so, wie gehe ich jetzt hier ran? Also ich hatte zum Beispiel die Überlegung, ich zeige Kaiserling auf dem Totenbett oder so und dann beichtet er noch sein Geheimnis. Oder habe ich gedacht, nee, das ist ja nun ganz langweilig. Und Naja, dann kam ich auch auf dieses Bild und dann dachte ich, ach, das ist ja ganz gut, da war er ja noch unternehmungslustig und munter. Also auf dem Bild ist er 46 Jahre alt, sieht zwar aus, als sei er doppelt so alt und hätte auch schon mehrere Tage irgendwie in der Gruft gelegen. Das liegt daran, dass er war syphiliskrank und das war aber nicht sein Geheimnis, das wusste jeder. Aber dann diese Entstehung des Bildes, das dachte ich, das ist ein guter Erzählanlass. Und ich habe das dann eben so gemacht, dass, was auch der Wahrheit entspricht, alle Leute, die mit Kaiserlink irgendwie ein bisschen näher in Kontakt kamen, die haben ihn immer gelöchert, er möge doch bitte jetzt endlich mal erzählen, was damals in Dorpat geschehen ist. Und das hat er einfach nicht gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, naja, dann wird ihn Korinth, während er ihn gemalt hat, auch gesagt haben, also Eduard, nun stell dich doch nicht so an und sag doch mal und so. Und so ist das also gebaut. Ne?
Also wir erleben tatsächlich so eine Sommerfrische am Starnberger See. Ja. Zusammen mit anderen Dichterkollegen ist er da unterwegs. Und er soll auch gesagt haben, so möchte ich lieber nicht aussehen, als er dieses Bild gesehen hat.
Also in seinem, ich kann das leider nur so angelesen nachmachen. In seinem baltischen Dialekt soll er gesagt haben, es mach ja gut gemalt sein und das Lohwieschen hat mich auch gut unterhalten dabei, aber so aussehen möchte ich lieber doch nicht.
Für Sie war es ein Gewinn, dass er ja seinen Nachlass hat vernichten lassen, ja, weil Sie ja jetzt diese Stelle füllen konnten.
Genau.
Grundsätzlich finden Sie, also jetzt mal abgesehen davon, dass es sich hier niederschlägt, aber finden Sie es schade oder okay? Können Sie es verstehen, dass jemand sagt, als Schriftsteller, ich möchte, dass alles, außer meinen Büchern natürlich, vernichtet wird? Bei Kafka hat es ja nicht geklappt.
Ja, dank Brot, ne?
Ja.
Also hier war es so, Kaiserlink lebte in München mit zwei Schwestern zusammen, die ihm so den Haushalt führten. Die aber leider, die waren beide deutlich älter als er, das war ein großes Unglück für Kaiserlink, die sind beide vor ihm gestorben. So dass er dann die letzten Lebensjahre allein und war angewiesen auf die Hilfe eines Dieners.
Also er war fast blind, oder?
Er erblindete und war auch fast gelähmt. Also alle Spätfolgen dieser Syphiliserkrankung und auch dieser Kuren, die dann da immer machen, also falsch medikamentiert.
Es wurde ja auch Quecksilber. Ja, unglaublich, ja.
Und dann gab es aber eben noch, also er hatte 8 Schwestern, ja, und dann, also eine von diesen 8, die kam, also die hatten 13 Kinder zu Hause, er war das 11. Also eine sehr fruchtbare Familie. Das war aber wohl in Kreisen des baltischen Adels so das Minimum, ja. Also jedenfalls kam dann noch eine Schwester nach München gereist, als Eduard starb oder tot war, und die hat dann dummerweise, weil sie wohl auch nicht so ein Faible für Literatur hatte, gesagt, naja, wenn er will, dass das verbrannt wird, dann verbrenne ich das jetzt. Ja, und hat es gemacht. Nun ist es so, also das, was da sozusagen verbrannt wurde und ums Verrecken nicht rauskommen sollte, war nun eine Sache, nicht nur in meiner Erfindung, sondern auch in dem, was man wirklich drüber wissen kann, objektiv wissen kann, wo man heute sagen würde, ach nee, komm, das ist nun wirklich ja kaum der Rede wert. Aber wir reden dann hier über von vor 100 Jahren Adelskreise, und zwar unglaublich konservative Adelskreise. Und da war das, was da passiert ist, so schlimm, dass er innerhalb seiner Welt, also dieser baltischen Adelswelt, eine absolute persona non grata wurde. Und wie man so sagte, der Mann war unmöglich geworden in seinen Kreisen. Aber in Kreisen der Bohème war er natürlich umso interessanter. Und die Tatsache, dass er also als junger Mann, da war er 23, seinen Kreisen sozusagen gezwungenermaßen den Rücken zugekehrt hat, er floh dann nach Wien und später nach München, das hat eigentlich dazu geführt, dass er dann überhaupt Schriftsteller wurde. Denn wenn er im Kurland geblieben wäre, dann hätte er vermutlich eins der Güter verwaltet und wäre da als, hätte vielleicht auch mal ein paar Gedichte geschrieben oder so, aber wäre nie und nimmer zu dem, wie ich finde, großartigen Autor geworden, der er dann wurde. Und was übrigens die Qualität seiner Autorschaft angeht, reicht vielleicht eine Aussage Thomas Manns. Thomas Mann hat ihn hoch geschätzt und hat die Grabrede auf 19, also Kaiserling ist gestorben, September 1918, also vor 100 Jahren, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs. Thomas Mann hielt die Grabrede und hat in dieser Grabrede Kaiserling als den besseren Fontane bezeichnet. Und das sagt sehr viel über diesen Autor. Und es ist nach meiner Wahrnehmung auch treffend.
Ich möchte jetzt tatsächlich auch nochmal Ihr Schreiben ganz kurz ansprechen, weil mich das auch sehr interessieren würde. Sie bestechen immer tatsächlich durch eine Art Leichtigkeit der Sprache, die, wenn man das nicht weiß, so nehme ich es doch an, wahrscheinlich sehr viel Arbeit erfordert, dass sie so leicht klingt. Wie schreiben Sie denn? Wie oft überarbeiten Sie Ihre Texte? Wie lange dauert es, bis der Text so aussieht, wie wir ihn jetzt lesen?
Naja, dafür gibt es natürlich nicht irgendwie so eine relativitätstheoretische Kurzformel. Das ist unterschiedlich. Also es gibt Sätze, an denen ich tagelang rumkaue, Sätze. Und es gibt aber auch ganze Seiten, die ich an einer Stunde schreiben kann. Warum das bei dem einen so geht und beim anderen dann nicht so, das weiß ich selber nicht. Und ich mache mir da auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber, weil über den eigenen Produktionsprozess nachzudenken, während man diesen Produktionsprozess ausführt, wäre ja absolut kontraproduktiv. Dann käme man ja zu gar nichts mehr. Ne? Und das finde ich dann auch nicht so wichtig. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, also für dieses Buch habe ich insgesamt 2 Jahre gebraucht, wobei aber ein Jahr oder fast ein Jahr Recherche war. Und unter Recherche in diesem Fall auch, ich habe das Gesamtwerk nochmal, also das Kaiserlingsche Gesamtwerk nochmal gelesen, weil ich in Ermangelung auch biografischen Materials, was es ja nicht gibt, gesagt habe, gut, dann muss aber irgendwie, wie das im Grunde bei allen Autoren so ist, im Werk müssen biografische Spuren sein. Und ich kann das natürlich nicht beweisen und nachweisen, aber das ist dann zum Teil auch so offensichtlich, dass er eben erzählt aus seinem eigenen Erleben und aus seiner eigenen Erinnerung heraus. Und deswegen habe ich mir dann die Freiheit genommen zu sagen, ich lese seine Texte nicht ganz, aber doch weitgehend autobiografisch und bediene mich auch daraus. Also das war dann auch Recherche, nicht nur irgendwelche Forschungsliteratur, da gibt es eh nur sehr wenig. Und dann, das hat mich ja doch fast ein Jahr beschäftigt und dann hat es noch mal ein Jahr gedauert, bis dann das Buch da fertig war. Und das, wenn Sie jetzt die Anzahl der Seiten durch diese 2 Jahre teilen, dann kommen Sie etwa auf mein Schreibtempo.
Gut, also, wie dem auch sei und ob wir es nun analysieren oder nicht, entstanden ist auf jeden Fall wieder ein wunderschöner Roman, Klaus Modig, Kaiserlings Geheimnis, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich kann Ihnen wirklich nur beide Autoren in gewissermaßen ans Herz legen. Lesen Sie Klaus Modig, lesen Sie Kaiserling. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nach dem Gespräch dann auch nochmal tun. Klaus Modig, vielen, vielen Dank fürs Hiersein
ja,
und für das Gespräch.
Für die Einladung. Dankeschön.
Danke.
Ja. Lief gut. Dankeschön.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.